Dann möchte ich den nächsten Redner vorstellen, den ich eigentlich auch nicht vorstellen muss. Professor Herwig Cech hat seit 2020 die Professur für Medizingeschichte mit besonderem Schwerpunkt auf der Zeitgeschichte an der Medizinischen Universität Wien. Ich glaube, seine Forschungsschwerpunkte liegen ganz überwiegend eben auf Medizin im Nationalsozialismus, und ich möchte ihn um seinen Beitrag bitten.
Ja, vielen Dank, Hermann Zeitlofer, sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Vizerektorin, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema meines Vortrages sind die Wegbereiter des Nationalsozialismus in der Wiener Medizin. Und ich denke, wir werden feststellen, dass das Wort Wegbereiter zum Teil zu schwach ist, weil es sich um regelrechte, teilweise auch Vorkämpfer gehandelt hat. Wenn wir heute zurückblicken auf die Geschichte des Antisemitismus vom späten 19. Jahrhundert bis ins Jahr 1938, dann tun wir das unweigerlich, auch wenn Oliver Rathkolb zu Recht vor der teleologischen Geschichtsschreibung gewarnt hat, tun wir das trotzdem unweigerlich im Lichte dessen, was wir wissen über die Ereignisse von 1938, über die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Österreich 1938 und den darauf folgenden Holocaust. Wir haben in diesem Zusammenhang auch uns der Tatsache zu stellen, dass die Wiener Medizin 1938 auf eigentlich unvergleichbar rasche und reibungslose Weise nazifiziert wurde. Und ich springe hier sozusagen gleich in den April 1938, ein sehr berühmtes Foto, die Antrittsrede von Eduard Pernkopf, den uns Andreas Huber heute schon vorgestellt hat, als einen der einflussreichsten oder den einflussreichsten nach seiner Metrik Akteure der Wiener Medizinischen Fakultät in der NS-Zeit, in SA-Uniform, als frisch gebackener Dekan der Wiener Medizinischen Fakultät, hält er hier seine Antrittsvorlesung. Das Ganze ist eine propagandistische Inszenierung, das muss man auch sich klar vor Augen halten. Trotzdem ist es, denke ich, ein sehr wirkungsvolles, visuelles Zeugnis. Die Kehrseite davon, die hier nicht sichtbar ist, ist die Verfolgung und Vertreibung der jüdischen Ärztinnen und Ärzte, die ebenfalls sehr rasch vonstatten gegangen ist. Wir haben schon, gut, heute haben wir von 55% gehört, ich möchte nicht in die Details der Rechnung sozusagen gehen, aber gut die Hälfte der habilitierten Angehörigen der medizinischen Fakultät wurden innerhalb kürzester Zeit ihrer Venia Legendi beraubt, aus ihren Stellen vertrieben. Das ist bekannt, ich möchte nur daran erinnern, wovon wir sozusagen hier sprechen. Was die Zahl der Ärztinnen und Ärzte der Betroffenen insgesamt angeht, so haben wir eine gewisse Diskrepanz, die auch einen Forschungsbedarf nach wie vor anzeigt. Die Kolleginnen Barbara Sauer, Ilse Reiter-Zadlokal haben ungefähr 2600 Schicksale dokumentiert von Vertriebenen. In den Quellen sind zum Teil höhere Zahlen zu finden, bis zu 3200. Was jedenfalls außer Zweifel steht, ist, dass ungefähr 2/3 dieses medizinischen Feldes von der Verfolgung betroffen waren und dass wir hier mit einem unglaublich katastrophalen Kahlschlag zu tun hatten. Was die Ärztinnen betrifft, um auf den Vortrag direkt vor mir sozusagen anzuschließen, wir sehen hier, dass von 900 auf 145 die Zahl zurückgeht. Hier spiegelt sich die überproportionale, der überproportionale Anteil von jüdischen Ärztinnen und sozialdemokratischen Ärztinnen wieder, wo man ja jetzt sehr eindrucksvolle, einen sehr eindrucksvollen Vortrag schon gehört haben. Was die genaue Zahl der Holocaust-Opfer aus dieser Gruppe betrifft, so ist es auch unbekannt. Wir wissen von vielen Einzelschicksalen, aber sind eigentlich noch nicht in der Position, wirklich ein Gesamtbild zu geben. Die verbliebenen Ärzte haben den Anschluss zum Teil enthusiastisch begrüßt. Hier ist die mittlerweile berüchtigte, wie ich meine, berüchtigte Sonderausgabe der Wiener Klinischen Wochenschrift, die Festschrift der Ostmark, und darin finden wir ein bezeichnendes Zitat, und ich zitiere das: So wie jeder Bürger unseres Staates will auch der ostmärkische Arzt nichts anderes sein als ein bescheidener Diener am Werke unseres Führers Adolf Hitler. Die erfolgreiche, aus Sicht des Nationalsozialismus erfolgreiche Durchdringung des ärztlichen Berufes lässt sich auch zahlenmäßig, zumindest sozusagen als erste Annäherung, an den formalen Mitgliedschaften in NS-Organisationen ablesen. Wir wissen seit langer Zeit, auch aus Deutschland, dass der ärztliche Berufsstand jener Berufsstand war, das gilt für Deutschland und Österreich gleichermaßen, mit dem höchsten Anteil von Mitgliedern von NSDAP und anderen Gliederungen und Teilorganisationen. Das gilt für die Zahlen, auch die ich jetzt bringe, gilt für die verbliebenen Ärzte und Ärztinnen, also nach der beschriebenen Vertreibung. Das heißt, 60% der dann aktiven Ärzte und Ärztinnen waren in irgendeiner Weise mit der NSDAP und ihren Organisationen verbunden. Zahlen, die Michael Pubensdorf sehr genau erhoben hat: 34,6% Mitglieder der NSDAP, 30,2% waren Anwärter des sogenannten Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes. Noch schwerwiegender könnte man sagen, bei den männlichen Ärzten: 18% der österreichischen Ärzte waren Mitglied der SA und mehr als 8% Mitglieder der SS. Bei den Frauen haben wir die Zahl von 11,6%, die der NS-Frauenschaft angehört haben. Das sind einige Schlaglichter. Wir können das Bild weiter komplettieren aufgrund von Zahlen aus dem Jahr 1945, das heißt aus der Perspektive der Entnazifizierung. Da gibt es auch unterschiedliche Quellen. Wir haben an der medizinischen Fakultät sozusagen nach 38 einen weiteren Kahlschlag. Diesmal trifft es die Nationalsozialisten. 73% Entlassungen bei den Professoren. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Das wurde zum großen Teil rückabgewickelt. Sie wissen, dass die Entnazifizierung keine Erfolgsgeschichte war. Ist auch nicht das Thema meines Vortrages hier. Aber zunächst haben wir einen weiteren Kahlschlag, der eben auf den Grad der nationalsozialistischen Durchdringung auch rückschließen lässt. In Graz und Innsbruck an den Universitäten, also die beiden anderen historischen medizinischen Fakultäten, ähnliche Verhältnisse. In der Steiermark haben wir 90% der Ärzte, die nach 1945 aufgrund der Entnazifizierungsbestimmungen als politisch belastet galten und somit vom Wahlrecht, das galt dann auch für das Wahlrecht der Ärztekammer, ausgeschlossen waren. 90% der Ärzte nach dem Krieg waren politisch belastet. Oberösterreich 60% als Ehemalige, da sind auch ist auch der eine oder andere Wiener Arzt dabei, der die Flucht ergriffen hat 1945, aus Wien, in Wien immer noch ein Anteil von 55%. Was bedeutet jetzt diese politisch-ideologische Durchdringung des Berufsstandes für die Medizin im Nationalsozialismus? Auch das möchte ich hier nur ganz kurz Revue passieren lassen, nur um das zu verdeutlichen. Wir haben die Idee des Volkskörpers, rassenrein, erbgesund, das sich durchsetzt als Leitparadigma, vor allem im Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, aber das sind viele andere Bereiche der Medizin hineinstrahlt, deutlicher noch ausgedrückt in diesem Konzept der Rassenhygiene und der Erb- und Rassenpflege. Ein Ausdruck davon ist die Kampagne an Zwangssterilisationen, die in Deutschland 1934 ins Werk gesetzt wird, auch in Österreich dann mit, oder in der Ostmark mit 1940, das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, mehrere tausend zwangsweise verfügten Sterilisationen. Professor Wollner hat schon erwähnt, dass Schönbauer, auf den ich dann auch noch ganz kurz zurückkomme, ja ebenfalls an seiner Klinik beteiligt war. Wir haben die humanen Experimente in Konzentrationslagern, die auch heute noch, wenn ich mit Studierenden über das Thema spreche, sozusagen das Thema sind, das am ersten bekannt ist oder wo die erste Assoziation oft darstellt zur Medizin im Nationalsozialismus. Und wir haben die Mordaktionen gegen Patientinnen und Patienten in der Psychiatrie unter dem verharmlosenden Titel oder Begriff der Euthanasie, bis heute bekannt, stellvertretend dafür die größte der Mordanstalten, der Gasmordaktion T4, Schloss Hartheim bei Linz. Wie lässt sich jetzt dieses Konzept der Wegbereiter, das ja meinem Vortrag zugrunde liegt, konkretisieren? Wie kann man das angehen? Und ich denke, eine Möglichkeit sind konkrete Biografien, das heißt einzelne Beispiele herauszugreifen, und dann lassen sich auch sowas wie Kollektivbiografien von kleineren, überschaubaren, signifikanten Gruppen bilden, die dann vielleicht ermöglichen oder hoffentlich ermöglichen, einige allgemeinere Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine Person, die den Titel des Wegbereiters oder eigentlich des Vorkämpfers ganz sicher verdient, ist Emil Gellny, der jetzt kein prominenter Mediziner ist. Er ist heute vor allem deshalb bekannt, weil er in den Jahren 1943 bis 1945 in den beiden niederösterreichischen Heil- und Pflegeanstalten Mauer-Oehling und Gugging persönlich und sehr unmittelbar für den Tod von mehreren hundert Patientinnen und Patienten verantwortlich war. Gellner wurde 1890 in Wien geboren, er hat in Wien sein Medizinstudium absolviert. Er trat 1932 bereits der NSDAP bei, also bereits zum Zeitpunkt, dass diese auch in Deutschland noch nicht die Macht ergriffen hatte. Und nach dem Verbot der NSDAP in Österreich 1933 arbeitete er illegal im Nachrichtendienst der Partei, also war ein echter fanatischer Aktivist. Er war beteiligt an den Vorbereitungen des Putschversuchs, Juliputsch 1934, mit einem etwas abenteuerlichen Plot, wo er einen möglichen habsburgischen Gegenputsch verhindern hätte sollen. Und er war dann auch 1938, also er war nach dem Putsch in Haft, also er ist auch durch diese für viele illegale Nationalsozialisten prägende Erfahrung in Wöllersdorf gegangen, war dann auch 1938 beim Anschluss als SA-Arzt direkt und sehr aktiv beteiligt. Ein weiterer Name, den ich hier erwähnen würde, auch er aus der Gruppe der sogenannten Euthanasietäter, ist Erwin Jekelius, der ist 15 Jahre jünger. Ich versuche so ein bisschen auch ein Bild der Generationen, die hier ihre Prägung erfahren haben, zu zeichnen. Jekelius, also 1905 geboren, heute vor allem bekannt als der Gründungsdirektor der Kindertötungsanstalt am Spiegelgrund. Er promovierte 1931 und war dann einige Jahre als Assistent an der Universitätskinderklinik unter Franz Hamburger tätig, dem er sich auch als wichtigen Player bei der Nazifizierung, kann man sagen, der medizinischen Fakultät im Kopf behalten sollte. 1938 bekam Jekelius eine der begehrten NSDAP-Mitgliedsnummern aus dem 6-Millionen-Block, das heißt, der für die sogenannten illegalen oder alten Kämpfer reserviert waren. Noch einmal 10 Jahre jünger, 1915 geboren, ist Heinrich Gross, auch er heute ein sagen wir, berüchtigter Name in Verbindung mit dem Spiegelgrund. Heinrich Gross ist bereits als Minderjähriger, noch nicht Volljähriger, in der Hitlerjugend sozialisiert worden und hat dann während seiner Studienzeit, die in die Jahre ungefähr 1933 bis 1938 fällt, seine weitere, wie man annehmen kann, politische Sozialisation an der medizinischen Fakultät erfahren. Diese politische Sozialisation, die trifft sich jetzt mit den Verhältnissen, die wir schon in mehreren Vorträgen heute sozusagen gehört haben, die uns schon anschaulich vor Augen stehen. Eine Ausstellung des Jüdischen Museums mit einem sehr empfehlenswerten, auch heute noch lesenswerten Katalog hat diese Umstände damals beschrieben mit dem Titel Die Universität eine Kampfzone. Viele von Ihnen kennen das sicher und dieser Begriff der Kampfzone ist hier sicher angebracht. Ein Foto, das heute schon gezeigt worden ist, Klaus Taschwer hat es schon präsentiert, also dieser eine von vielen Ausschreitungen, gewaltsamen Ausschreitungen am Anatomischen Institut von Julius Tandler, Studierende, die hier in Sicherheit gebracht werden. Man kann davon ausgehen, dass im Inneren des Instituts einer jener Gewaltexzesse von rechtsextremen Studenten stattfand, die eben, auch das haben wir schon gehört, in recht häufige Vorkommnisse waren. Hier noch ein anderes Foto, das das Innere von Tandlers Anatomischem Institut zeigt und eben die Nachwirkungen oder das Ergebnis einer solchen Ausschreitung zeigt. Als Sozialdemokrat und Jude stand Tandler natürlich besonders im Visier von Angriffen, Anfeindungen, sowohl öffentlicher Art als auch tätlicher Art. Und am Fall dieser beiden anatomischen Institute, die erste und die zweite Lehrkanzel, lässt sich der politische Antagonismus, der eben die Auseinandersetzungen jener Jahre an der Universität geprägt hat, sehr deutlich veranschaulichen. Wir haben die deutschnational-völkischen und katholisch-konservativen Studierenden, die sich am zweiten anatomischen Institut, eben im Gegensatz zu Tandlers erstem Institut, sammelten um den Anatomieprofessor Ferdinand Hochstetter. Und Hochstetters Institut wurde entsprechend zu einem Kristallisationspunkt auch der antisemitischen Agitation an der Fakultät. Der wichtigste Schüler von Hochstetter, und ich zeichne hier sozusagen die allerersten Strich eines Netzwerkes. Ich bin hier weit entfernt davon, eine Netzwerkanalyse bieten zu können. Aber der wichtigste Schüler und Bewunderer Hochstädters ist jemand, der uns eben auch schon bekannt ist, nämlich der erwähnte Eduard Pernkopf, der als Dekan und dann später 1943 bis 1945 Rektor eine Schlüsselfigur der nationalsozialistischen Machtübernahme an der medizinischen Fakultät war. Er gehörte der NSDAP seit April 1933 an, also auch er ist als Wegbereiter des Nationalsozialismus etliche Jahre vor dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht 1938 anzusprechen. Das Gleiche gilt für den bereits erwähnten Franz Hamburger. Hamburger war seit April 1934 Mitglied der NSDAP und hat bereits mit seiner Berufung an die Wiener Universitätskinderklinik im Jahr 1930 diese im Wesentlichen auf einen rechtsextrem völkischen, dann dezidiert nationalsozialistischen Kurs ausgerichtet. Das zeigt sich insbesondere an seinen Personalentscheidungen, an den Persönlichkeiten, die er gefördert hat. Er war einer der wichtigsten Förderer in dieser Zeit des bereits erwähnten Erwin Dikelius, eben dem Gründungsdirektor des Spiegelgrund und, was euch erst später bekannt geworden ist, auch Koordinator für Wien der Gasmordaktion T4. Emil Gellny, um jetzt die Klammer zu schließen zu den drei Euthanasietätern, auch Emil Gellny hatte einen Förderer auf der universitären Ebene der Fakultät, nämlich Otto Pötzl. Auch Pötzl, ein sehr frühes Mitglied der NSDAP, bereits 1931 beigetreten. Und er war es, der nach dem Anschluss 1938 Gellny ermöglicht hatte, durch ein Praktikum an seiner psychiatrisch-neurologischen Klinik, die, ich möchte nicht sagen die Voraussetzungen, aber zumindest den Vorwand dafür zu erwerben, dass er eben die Kontrolle über die erwähnten Heilanstalten Gucki und Mauer Oehling übernehmen konnte und dort seine Mordtaten umsetzen konnte. Es war auch an der Klinik Pötzl, dass gegen die damals sehr aktuelle, recht frisch eingeführte in der psychiatrischen Praxis Elektrokrampftherapie kennenlernte. Eine Technik, die er dann in Mauer Oehling vor allem unmittelbar in eine Mordtechnik umfunktioniert hat. Diese Liste lässt sich fortsetzen. Ich werde hier nicht weitere Biografien bieten, nur zwei Namen möchte ich noch erwähnen. Da ist zum einen Professor Hans Eppinger Junior, der mit großer Sicherheit der prominenteste Mediziner seiner Zeit überhaupt war, jedenfalls international. Seit 1945 wird er vor allem mit den Meerwassertrinkversuchen im Konzentrationslager Dachau assoziiert, die er über seinen Assistenten Wilhelm Beigelböck initiiert hat. Und Eppinger trat der NSDAP im September 1937 bei, also schon nicht so weit weg vom Anschluss. Trotzdem muss man sagen, ist der NSDAP zu einem Zeitpunkt beigetreten, als diese weniger den Charakter einer politischen Partei als einer Kampforganisation und eigentlich auch einer terroristischen Vereinigung trug. Zum anderen möchte ich noch einen Namen erwähnen, der auch kurz gefallen ist heute schon, nämlich Heinrich Reichel, Professor für Hygiene in Graz dann später. Reichel war eigentlich der einflussreichste Rassenhygieniker in Österreich. Sie sehen diese Schrift, die ich hier zeige als Beispiel, stammt schon von 1922. Also er hat unermüdlich über Jahrzehnte diese Agenda der Rassenhygiene vorangetrieben. Also daher gebührt ihm eindeutig diese etwas zweifelhafte Rolle. Trotzdem muss man dazu sagen, ich habe Reichel auch stellvertretend hier hereingenommen für viele Autoren, auch einige Autorinnen, die diesen Komplex des eugenischen und rassenhygienischen Denkens vorangetrieben haben und vertreten haben. In dem kurzen Austausch mit Markus Patke ist schon hervorgekommen, das ist eine komplexe Materie. Prinzipiell finden wir Vertreter, Vertreterinnen dieses eugenischen Gedankengutes quer durch alle politischen Lager, kann man sagen. Dennoch ist es auch klar, dass vor allem diese völkisch-rassistisch orientierte, sich auch mit Vorliebe eher als Rassenhygiene bezeichnende Richtung in erster Linie auf dem rechten deutsch-völkischen Spektrum der politischen Lager finden lässt. Damit komme ich zum letzten Punkt meiner Ausführungen. Schauen wir kurz, wie ich in der Zeit liege, aber wir sind natürlich insgesamt weit hinten. Der letzte Punkt betrifft die Verhältnisse an der medizinischen Fakultät. Also ich habe versucht, auch für mich, also ein bisschen zu ordnen, was man über die Gruppe der Professoren zwischen 38 und 45 aussagen kann in Bezug auf ihre Vorgeschichte, in Bezug auf den Nationalsozialismus. Dabei konnte ich zurückgreifen auf Daten, die wir zusammengestellt haben für die Ausstellung 2018 über die Geschichte der Wiener Medizinischen Fakultät im Nationalsozialismus. Damals hat auch Andreas Huber dessen beeindruckenden Datenschatz, Sie heute schon in Ansätzen wahrnehmen konnten, hat uns auch sehr geholfen. Und es sind also insgesamt 38 Persönlichkeiten, die in der einen oder anderen Weise, es waren nicht alles Ordinarien, aber die sich als Professoren an der Fakultät gezeigt haben, sozusagen, die uns bekannt sind. Auch hier diese Gruppe eben nach der Vertreibung der politisch Missliebigen und der jüdischen Professoren, das heißt, es fehlen sehr viele prominente Namen. Und wenn wir jetzt diese aufsteigend nach dem Grad der formalen NS-Bezüge ordnen, ich schicke auch hier ein Kaviat voraus, das ist natürlich ein Proxy, ein Indikator für das Maß von nationalsozialistischem Engagement, aber es kann eine vertiefte biografische Analyse nicht ersetzen, aber in so einem Sample von 38, glaube ich, ergibt sich schon ein Bild. Das heißt, die erste Folie, die ich jetzt habe, sind die Professoren, wo sich keine NS-Bezüge nachweisen lassen, also keine formalen, keine Mitgliedschaften. Das sind nicht viele, von 38 sind es 3. Und dann gibt es noch eine kleine Gruppe von 3 weiteren, die bei der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt Mitglied geworden sind, wo man so sagen kann, das ist so ein bisschen die unterste Stufe der Anpassungsleistung. Also man konnte was vorweisen, aber die NSV war keine Kaderorganisation, sondern eine Massenorganisation. Also hier finden wir 3 weitere, Wolfgang Denk, der schon genannt worden ist, der interessanterweise trotz dieser Weigerung, sich da weiter zu exponieren, und obwohl er auch nicht sehr hoch im Kurs stand bei den Nationalsozialisten, nach der Analyse von Andreas Huber ja doch eine einflussreiche Stellung behalten konnte an der Fakultät. Hans Spitze Senior ist auch noch interessant, weil sein Sohn sehr exponiert war, SS, sehr gute Verbindungen bis in die Spitze der SS mit Heydrich. Und Hans Spitze Senior ihn sicher auch geschützt hat politisch, aber sich selbst eben da nicht weit hinausgelehnt hat. Die nächste Gruppe sind all jene, die entweder nach 1938 beigetreten sind, also wo man das Motiv des Opportunismus zumindest in Anschlag bringen muss, und jene, die zumeist aus Deutschland von außen berufen worden sind, die habe ich deshalb in einer Gruppe zusammengefasst, weil die eben als NS-Aktivisten in Österreich wegfallen, also hier nicht tätig waren. Das sind also schon etwas mehr. Personen, ich werde jetzt nicht die Zeit stehlen sozusagen und Ihnen einzelne Personen vorführen. Einige Namen sind bekannt, andere sind zu Recht vergessen. Wir finden mit Fritz Lejeune einen der frühesten Nazis überhaupt, mit einer sehr niedrigen Mitgliedsnummer im vierstelligen Bereich, der Direktor des Medizinhistorischen Instituts war oder Instituts für Medizingeschichte war. Lothar Löffler, der Gründungsdirektor des Instituts für Rassenbiologie. Wir finden aber auch eben Leopold Schönbauer mit seinem NSDAP-Beitritt im Juli 1940. Die letzte Gruppe sind all jene, die vor 1938 bereits bei der NSDAP dabei waren, eventuell auch SA, SS und anderen Organisationen. Das ist die größte Gruppe. Es ist so groß, dass ich sie auf 2 Folien aufgeteilt habe. Hier finden wir so auch prominente und weniger prominente Namen. Solche, die schon erwähnt worden sind, Pernkopf, Franz Hamburger, Herbert Fuß, Hautklinik, Hans Eppinger Junior, Lorenz Böhler, natürlich auch ein sehr bekannter Name, Amreich in der Geburtshilfe und noch diese zweite und letzte und abschließende Folie, Alexander Pichler, wird man heute nicht mehr erinnern, Friedrich Platter war sicher der einflussreichste Wissenschaftsfunktionär überhaupt jener Zeit, der dann auch als praktisch Staatssekretär für die Universitäten zuständig war, Vorstand des Physiologischen Instituts, der sogar Gauleiter in Tirol war in der Illegalität, also wirklich ein sehr prononcierter SS- und NSDAP-Funktionär in der sogenannten Illegalität. vielleicht hier noch zu erwähnen, Philipp Schneider, Direktor des Instituts für gerichtliche Medizin, war ja auch das Zentralinstitut für Kriminalistik nach Wien verlegt worden ist und das wesentlich mit Philipp Schneider zusammenhing. Ja, damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen. Ich möchte noch betonen, das war natürlich ein Schlaglicht, aber ich glaube, es zeigt doch, dass ein erheblicher Teil der Ärzte, hier sind es tatsächlich nur Männer auf dieser Ebene, die ich hier betrachtet habe, unter den Professoren, ein erheblicher Teil, vielleicht ein überraschend hoher Teil, bereits vor 1938 sich der NSDAP zugewandt hatte, zu einem Zeitpunkt, wo das mit erheblichen, ja, strafrechtlichen, zumindest beruflichen Risiken auch verbunden war, wo man daher Motive des Opportunismus, der Anpassung ausschließen kann und wo es eindeutig ein weltanschauliches, ein ideologisches Bekenntnis zu dieser Richtung damit verbunden war. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und vielleicht haben wir sogar noch einige wenige Minuten zur Diskussion. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank für den Vortrag. Wir haben schon eine Wortmeldung.
Ich habe erstens eine Frage. Sie haben Gelni oder dieser und Jekelius. Jekelius ist doch nach dem Krieg zum Tod verurteilt worden, aber offensichtlich begnadigt worden, sonst wäre er nicht bis 52 gelebt, oder wie war das? Und Gelni ist nicht verurteilt worden?
Gelni ist die Flucht gelungen. Das war eine ziemlich abenteuerliche Geschichte. Er ist letztlich in Syrien untergeschlüpft. Also er war unter falschem Namen in Gefangenschaft. Ist dann bis nach Syrien gekommen, später in den Irak. Und sozusagen die Geschichte zunächst ist, dass es ihm gelungen ist, einfach zu entkommen, sich der strafrechtlichen Verfolgung zu entziehen. Es gab einen Prozess gegen Täter und Täterinnen, auch eine ganze Reihe von Angehörigen des Pflegepersonals waren angeklagt, was diesen Gugging-Mauer-Öhling-Komplex betrifft. Aber Gelni war da eben der große abwesende Hauptangeklagte. Heute wissen wir auch aus einer Diplomarbeit, die ich vor einigen Jahren betreut habe, dass Gelni tatsächlich sehr enge Verbindungen zu Österreich noch unterhalten hat. Er hat eine zweite Familie gegründet, aber stand noch im regen Austausch mit seiner ersten Familie sozusagen. Es gibt da auch einige interessante geheimdienstliche Tangenten, aber letztlich die kurze Antwort, was mit ihm passiert ist, er ist nicht mehr nach Österreich zurückgekehrt, soweit es bekannt ist, und ist 1961 verstorben im Irak. Dann Erwin Jekelius wurde von den Sowjets verhaftet und verurteilt. Dass jetzt begnadigt worden wäre, ist mir nicht bekannt. Er ist 1952 in einem Gefängnis bei Moskau verstorben an Blasenkrebs. Da gibt es auch noch eine interessante Passage bei Viktor Frankl, der von irgendeinem Zellengenossen von Jekelius sozusagen berichtet, was das für ein guter Mensch war in der Haft. Also ein Beispiel für die Ambivalenz der menschlichen Natur. Wahrscheinlich mehr.
Dann noch eine Bemerkung, weil wahrscheinlich einer der wenigen da im Raum ist, die zumindest drei als Student Vorlesungen gehört hat, nämlich bei Billard, Schönbau und Autoren. Das Interessante in meiner Zeit, ich habe von 57 bis 63 studiert, dass das überhaupt kein Thema war. Das ist wirklich sehr interessant. Es war einmal in der Woche der sogenannte Farbentag. Da sind die CVer kommen und die Schlagenden kommen. Das war völlig friedlich. Die sind dort 10 oder 20, so viel waren wir ja nicht gesessen. Und dann war die Sache wieder, wenn ich so sagen darf, erledigt. Aber ich war erst, wie ich einmal im Museum war, so überrascht, wie viele Professoren, die ich noch selber gehabt habe oder die unmittelbar vor mir waren, wie viele da NSDAP-Mitglieder waren. Das war, wie gesagt, uns in der Jugend überhaupt nicht bewusst.
Ja, vielen Dank. Das deckt sich auch mit dem, sage ich mal, zeithistorischen Befund. Zunächst muss man sagen, dass es bis gar nicht allzu langer Zeit auch nicht ohne weiteres möglich war, diese Dinge überhaupt zu recherchieren. Die Archive waren geschlossen. Das wurde sozusagen unter dem Signum des Datenschutzes verhindert oder war sehr schwierig. Am ehesten hatte man noch Zugang im Deutschen Bundesarchiv zu den Akten des sogenannten BDC. Das waren die von der US-Armee beschlagnahmten Unterlagen der NSDAP und anderer Bestände. Aber hier gab es tatsächlich eine sehr starke und lange Nachwirkung eines Willens, eines Schlussstriches, diese Dinge nicht mehr anzugreifen. Ich gehe davon aus, dass vieles erzählt wurde unter der Hand oder gerüchteweise bekannt war, aber wir wissen auch aus vielen anderen Bereichen, dass es eigentlich erst in den 80er Jahren auf einer sehr abstrakten Ebene begonnen hat und sich wirklich mit konkreten Personen, Tätern auseinanderzusetzen, das dauert eigentlich noch länger. Also die Geschichte von Heinrich Gross ist da eher ein sehr instruktives Beispiel.
Gibt es eigentlich Untersuchungen, wie rasch diese Leute nach dem Krieg entnazifiziert wurden?
Ja, die gibt es. Ich habe mich damit beschäftigt, aber auch viele andere. Es gibt eine Dissertation über die medizinische Fakultät von Ingrid Arias und eine ganze Reihe von anderen Arbeiten. Also man kann sagen, die Geschwindigkeit ist nicht unbedingt das Problem. Ich habe das ja gezeigt an der Fakultät, gerade im öffentlichen Dienst ging es zum Teil durchaus schnell, aber wurde dann schnell wieder rückabgewickelt. Es ist insgesamt ein komplexes Bild. Die Entnazifizierung wurde von den Alliierten als eigentlich zunächst als eigentlich eigenständiges Kriegsziel, kann man sagen, formuliert, den österreichischen Behörden ein Stück weit aufgedrückt, mit entsprechender Motivation bei der Umsetzung. Man kann es auch auf die Gesellschaft der Ärzte umlegen, aber insgesamt ist es ein sehr gemischtes Bild. Aber es ist nicht unbedingt eine Frage der Geschwindigkeit. Manches ging sehr schnell, dass man zum Beispiel, ich habe kurz erwähnt, dass die sehr viele von den auch schwerer Belasteten sind vor der herannahenden Roten Armee in den Westen geflüchtet, in Salzburg, der CIC. Ich habe die Listen selbst gesehen im Archiv bei Washington, hat 2/3 der Salzburger Ärzte als ehemalige Nazi-Angehörige identifiziert, darunter nicht wenige, die eben aus dem Osten geflüchtet waren. Also das ging zum Teil schnell, aber man hat auch schnell erkannt, dass man gerade was die Gesundheitsversorgung und Ähnliches betrifft, auch nicht so ohne weiteres auf diese große Zahl von Medizinern verzichten konnte. Es gab keine besonderen Bemühungen, die Vertriebenen zurückzuholen. Und letztlich wissen wir, wir können mal wieder Schönbauer zitieren, also er stand durchaus sozusagen auf der Liste der Entnazifizierung. Man hat dann für ihn eine eigene Ausnahmebestimmung gefunden, also ein Schlupfloch, das dann sozusagen zu einem Scheunentor und letztlich zu einer Autobahn der Entnazifizierung ausgebaut wurde, über diesen Weg der Sonderkommissionen, wo man sich dann quasi eine weiße Weste ausstellen lassen konnte. Das ist jetzt eine schiefe Metapher, aber Sie verstehen, was ich sagen will.
Zur Entnazifizierung möchte ich noch ergänzen. Ich habe mir das angeschaut am Beispiel von Erna und Albin Lesky. Der Slogan lautete: Wir schweigen darüber. Wir schweigen darüber, wir reden nicht darüber. Und sie konnten auch nicht darüber reden. Es wurde einfach totgeschwiegen. Und diese Entnazifizierungsverfahren sind so gelaufen, man musste den richtigen Rechtsanwalt haben, dann ging es relativ schnell und man musste Beziehungen haben in der Regierung, Srebrenski ist der Name, die früher im Austrofaschismus tätig waren. Zum Beispiel haben diese Entnazifizierungsverfahren, Tassilo Antoine wurde genannt, haben alle später in hohe Positionen gehievt. Man sollte nicht darüber reden. Richard Meister, ein Zitat, einmal muss mit der Sache Schluss sein. Aber diesen Schluss wollen wir nicht setzen.
Ich würde allem zustimmen, mit Ausnahme vielleicht des Totschweigens. Also es wurde nach 1945 ausgiebig und viel über diese Problematik geredet und es war auch ein sehr öffentliches und sehr neuralgisches politisches Thema, was mit den Ehemaligen passieren sollte. Und dieser gesellschaftliche Schwenk in Richtung der Reintegration und des Verzichts letztlich auf eine radikalere oder wirksamere Entnazifizierung, das passierte schon in aller Öffentlichkeit. Dass über einzelne Lebensläufe dann ab dem Ende der 40er Jahre geschwiegen wurde, völlig klar.
Ja. Darf ich kurz? Hochwerter Wien, früher SMC Ost. Ich habe 1975 zu studieren begonnen und kann nur bestätigen, was der Professor Wollner gesagt hat, diese sogenannten Farbentage. Aber 75, 76 ist es nahtlos also in Verbindung getreten mit der damals militant offen als Neonazi-Organisation auftretenden Aktion Neue Rechte. Also da ist eine Kontinuität, also der Boden ist schon weitergegangen. Aber mich hätte eine Frage interessiert, es werden alle Prominenten genannt. Es haben in der Zeit ja viele, in der Nazizeit viele studiert, die also Mitglieder der NSDAP waren. Und die gibt es Aufzeichnungen darüber, welche von denen sozusagen akademische Karriere gemacht haben dann an der Uni. Also alleine vom Auftreten bei Vorlesungen könnte ich mir da einige vorstellen. Ne?
Also auf der Ebene der Studierenden ist die Forschungslage wesentlich dünner, muss man sagen, als bei den prominenteren Namen. Prinzipiell galt die Entnazifizierungspolitik auch auf dieser Ebene. Die ÖH war hier sozusagen aufgerufen, die Studierenden auf ihre politische Vergangenheit zu überprüfen. Das heißt, es kam fallweise, wenn jemand wirklich bei der SS war oder so, durchaus zu ja, einigen Semestern vielleicht Verzögerung oder Immatrikulationsverbot oder dergleichen, das kam vor. Aber hier ist im Grunde das Bild ein ähnliches wie mit der gesamten Entnazifizierung. 45, 46, 47 gab es auch einen gewissen Elan, also auch mit allen Schwierigkeiten. Und dann drehte sich einfach der Wind um 180 Grad Richtung Reintegration. Und das gilt auch auf der Ebene der Studierenden. Und wir haben auch eine sehr große Kohorte von männlichen Medizinstudenten, die im Rahmen ihrer Wehrmachtsdienstes studiert hatten. Das heißt, das war ein verkürztes Studium in Uniform, kaserniert, mit sozusagen einem gewissen Aufschub vom Frontdienst. Und diese Ärzte, interessanterweise, die kommen dann aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Also die haben auch die Entnazifizierungsphase teilweise in der Kriegsgefangenschaft sozusagen überdauert. Die konnten dann relativ unvermittelt wieder oder überhaupt erst in den Beruf einsteigen. Und man sieht auch, wenn man die Ärztekammer zum Beispiel ansieht, ich habe mir diese Akten auch angesehen, dass sich die Ärztekammer viel eher für diese Mediziner als Interessensvertretung verstand als für die Vertriebenen.
Erstmal herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag und auch für die wichtige Veranstaltung insgesamt. Ich würde gerne eine Frage eher in die Zukunft gerichtet stellen. So wichtig das ist, dass man sich das diskutiert, aber was für Ansätze sehen Sie für eine weiterentwickelte Erinnerungskultur, gerade im Hinblick darauf, dass dieses Thema abstrakter und abstrakter wird für quasi die Jugendlichen, die nächste Generation? Was gibt es da für neue Ansätze?
Also ohne mich jetzt der Frage entziehen zu wollen, aber können wir das vielleicht in die Podiumsdiskussion mitnehmen? Das wird da sehr gut passen. Aber wir werden es nicht vergessen. Sie sind die erste Frage vielleicht in der Podiumsdiskussion. Nur um einen Vorschlag für die Regie zu machen.
Ich ziehe meine Frage auch zurück und komme darauf in der Podiumsdiskussion.
Okay. Ich glaube, es wäre auch fairer den Teilnehmerinnen der Podiumsdiskussion gegenüber.
Eine kurze Anmerkung noch zur Frage der Aufarbeitung. Ich war 1983 Mitglied des Akademischen Senats. Damals wurde vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes ein Antrag gestellt auf Öffnung der Personalakten der Universität Wien, die dann fast einstimmig vom Akademischen Senat 1983 abgelehnt wurde, mit Hinweis auf den Schutz der persönlichen Daten. So viel zur Frage der Aufarbeitung.
Ich denke, erstens einmal herzlichen Dank für diese hochinteressante Tagung. Ich habe sehr viel gelernt, aber ich möchte auch, wenn man schon über die Entnazifizierung redet, die nicht unbedingt der Gegenstand der Tagung ist, einen Namen erwähnen, den man nicht vergessen sollte. Und das ist Dieter Stiefel, von dem das grundlegende Werk über die Entnazifizierung in Österreich stammt, und im Wesentlichen kann man eine Phase unmittelbar nach 45 unterscheiden, in der auch die Volksgerichtshöfe zum Teil Todesurteile gefällt haben. Dann der nächste große Einschnitt ist 49, als die Minderbelasteten wieder das Wahlrecht bekommen haben, und da haben sich alle Parteien bemüht, diverse Bündnisse zu schließen, um dieses Wählerpotenzial aufzunehmen. Und das ist auch das Gründungsdatum der VDU. Und dann nach 1953 kommt die Rückkehr auch der Schwerbelasteten, die allerdings nicht alle wieder in eine Karriere gekommen sind. Das möchte ich nur anmerken.
Ja, vielen Dank, das war sehr wichtig. Dieter Stiefel ist tatsächlich bis heute das Standardwerk und sehr wertvoll. Was ich vielleicht noch ergänzen würde, wenn wir die Chronologie aufstellen, die Definition oder die Unterscheidung zwischen Minderbelasteten und Belasteten mit dem Nationalsozialistengesetz 1947, die hat dieses erwähnte Scheunentor bereits aufgestoßen. Also hier wurde schon für sehr viele Belastete die Möglichkeit eröffnet, sich eben durch diese Sonderkommissionen zu rehabilitieren. Und der ganze Bereich der juristischen Aufarbeitung, Stichwort Volksgerichte, muss jetzt auch außen vor bleiben. Es ist tatsächlich nicht das Thema. Danke.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir müssen hier beenden und übergehen zur Podiumsdiskussion. Wir sind mit der Zeit schon ziemlich im Verzug und der Tag dauert ohnehin schon lange und wir haben noch eine längere Diskussion mit der Möglichkeit zur Wortmeldung dann auch vorgesehen. Ja. Ganz herzlichen Dank.